Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tag, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich jenen Tag von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und ich ergänze noch weiter: Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Ich überschlage. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wir beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns deinen guten Geist gegeben hast, der uns zeigt, wer du bist, der uns belebt, der uns treibt und der uns als Unterpfand von dir gegeben ist. Danke für diese gute Gabe. Amen. Ja, wenn wir jetzt mal ein Experiment machten und wir gingen mal raus und frügen jetzt mal die Leute draußen: Was ist denn Pfingsten? Was meint ihr, was da käme? Bitte jetzt nicht antworten, oder wer jetzt spricht, muss dann den Maulkorb anziehen. Was dann wohl käme? Ich glaube nicht mehr wirklich viel. Manche wissen noch, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Aber was genau? Dann beginnt das große Schweigen. Wir haben gerade gehört, was Pfingsten geschah. Gott hat seinen Geist, den er lange vorher schon verheißen hat, ausgegossen. In der letzten Predigt, Jeremia 31, ging es ja um den neuen Bund, den Gott vorausgesagt hatte, wo er das Gesetz in unser Herz schreiben will. Und hier nun an Pfingsten geschieht es, durch den Heiligen Geist ist das, was Jesus getan hat, ist er in uns gegenwärtig. Und damit gilt auch alles, was Jesus für uns erworben hat. Nun sagte ich ja ganz zu Anfang, der Geist Gottes verändert. Wenn ich jetzt mal ein Jahr zurückblicke zwischen letztem Jahr Pfingsten und diesem Jahr Pfingsten, was durfte Gott oder sein guter Geist denn in mir verändern in diesem Jahr? Stellen wir uns doch mal ehrlich die Frage. Durfte er uns verändern? Durfte er uns Jesus immer ähnlicher machen? Die Apostel hier in dem Bericht, sehen wir, sind völlig veränderte Menschen. Bevor sie diesen Geist Gottes bekamen, waren sie ängstlich, verzweifelt, nahmen die Füße in die Hand und rannten, als sie Jesus gefangen nahmen. Und jetzt auf einmal treten sie auf in Jerusalem und verkündigen, was Gott getan hat. Völlig veränderte Menschen. Wir, die wir wissen, was Pfingsten geschehen ist, müssen uns dieser Frage stellen, darf der Geist Gottes mich denn auch jetzt, auch heute noch verändern? Kann ja nicht sein, dass ich vielleicht schon jahrelang zur Stunde komme, zum Gottesdienst, zur Gemeinde, aber der Geist Gottes darf mich nicht mehr verändern. Wenn er neu macht, dann gilt das doch auch für mich. Siehe, ich mache alles neu. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wo durfte mich der Geist Gottes im vergangenen Jahr einmal neu machen? Wie die Apostel hier in dem Bericht, dann konnte Petrus sogar sagen in seiner Pfingstpredigt, und ihr habt Jesus gekreuzigt. Mit klarem Durchblick über den Plan, über die Wege Gottes, das war Wirkung des Heiligen Geistes. Als Jesus im Erdenleben bei seinen Jüngern war, da war er neben ihnen. Jetzt aber ist er in uns, und zwar durch den Heiligen Geist. Er ist uns viel näher, als er seinen Jüngern jemals sein konnte. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Christi. Jesus hat sich ja zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt, Himmelfahrt. Ja, Heinz Riemer hat es uns ja sehr eindrücklich und sehr einprägsam in der Bibelstunde vor Augen gemalt. Ja? Er sitzt zur Rechten Gottes und regiert. Und als sein Stellvertreter hat er uns jetzt den Geist Gottes gesandt, der uns in alle Wahrheit leiten soll, der uns Jesus groß machen soll und der uns Gewissheit gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Und durch diese Gegenwart Christi in uns sind wir veränderte Menschen. Durch diese Gegenwart des Geistes Gottes in uns unterscheiden wir uns von Menschen, die diesen Geist Gottes nicht haben? Kann man an unserem Leben sehen, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind? Das muss der Geist Gottes tun in uns, die Veränderung, nicht wir. Wir schaffen das nicht. David hat mal gesagt, ich gehe einher in der Kraft des Herrn. Mein Christsein, mein Leben als Christ kommt nicht aus mir, sondern der Geist Gottes ist die treibende Kraft. Sonst könnten wir es nicht, sonst könnten wir Gott nicht gefallen, sonst würden wir uns auch nicht unterscheiden von den anderen Menschen um uns herum, sonst haben wir keine Liebe zu ihm, auch nicht zu seinem Wort und nicht zu den Geschwistern. Wir sind nicht fähig, im Alltag Nächstenliebe zu üben, nicht fähig, den Gehorsam gegen seine Gebote zu vollbringen. Der Geist Gottes will es in uns wirken. Dazu muss ich dem Geist Gottes aber Raum geben in mir. Der macht das nicht automatisch, sondern da hat jeder von uns so dunkle Kammern. Reinhold, der Weg da hinten, der heißt doch dunkles Kämmerchen. Ne? Ja? Sowas hat jeder von uns, wo wir den Geist Gottes nicht ranlassen. Aber wenn er neu macht, wenn er verändert, dann will er auch das verändern und neu machen. Der Text heute zeigt uns, wieder mal neu, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist und wie man ihn bekommt. Nun halten sich ja viele bei diesem Text auf an der Zungenrede und meinen da jetzt eine extra Lehre draus zu machen. Was war geschehen? Gott wollte zeigen, den Juden zeigen, nun geht das Heil auch zu den Heiden. Und als Zeichen dafür sprachen sie in existierenden, reellen Sprachen, nicht in irgendwelchen Zaflazaf, Kaflakaf, sondern in existierenden Sprachen von den großen Taten Gottes. Das macht immer der Heilige Geist, der macht immer die Sache Gottes groß. Wo immer die groß gemacht wird und wo es heißt, Gott hat Jesus zum Herrn und Christus gemacht, da ist es Wirkung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist macht Jesus groß, dann will er das auch in uns und durch uns tun. Und wie oft rede ich zerstörerisch, wie oft rede ich negativ, auch über die Sache des Reiches Gottes. Da gebe ich dem Geist Gottes keinen Raum in mir. Und da darf ich Gott bitten, Herr, vergib mir und schenk mir, dass ich dem Geist Gottes in mir neu Raum gebe. Hier hatte es sogar ein Brausen gegeben als äußeres Zeichen, weil man den Geist ja nicht sehen kann. Ja, den sieht man ja in uns nicht. Hat ja keiner hier so einen Punkt auf der Stirn, der den Heiligen Geist hat. Und hier wollten sie jetzt auch gerne wissen, was ist das mit diesem Heiligen Geist? Was ist denn da jetzt geschehen? Und dann kommt der Apostel Petrus und was macht der? Der breitet jetzt seine ganze Pneumatologie aus. Die Lehre des Geistes. Ne? Fängt an von der Entstehung des Geistes und wer er ist und wie er wirkt. Ne, macht er gar nicht. Der erzählt ihnen von Jesus. Ist doch auffällig. Die wollen wissen, was hat das zu tun? Was geschieht da? Und er erzählt ihnen von Jesus. Dann sagt er, ihr wisst doch, wie Jesus unter euch gewandelt ist. Ihr kennt seine Wunder. Das waren Zeichen Gottes, dass er der Messias ist. Und da habt ihr ihn gekreuzigt. Eigentlich braucht man am Pfingsten niemanden hinstellen, der eine Predigt hält. Petrus hat schon eine gehalten. Genügt eigentlich, wenn man die vorliest. Dann könnte man sagen, Amen und wieder nach Hause gehen. Aber habe ich mich nicht getraut. da habt ihr ihn gekreuzigt. Das war kein bitterböser Vorwurf, sondern das war eine Tatsache. Und er sagte es, weil er ihnen zur Erkenntnis verhelfen wollte. Und dann sagt er, ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Ihr habt, aber Gott hat. Ihr gedacht, das kennen wir aus dem Alten Bund, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte, es gut zu machen. Ja? Und nun hat er uns den Geist gesandt, den er Ezekiel schon verheißen hatte und David und den anderen Propheten. Und nun wisst es, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Das ist immer die Botschaft des Heiligen Geistes. Gott hat Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Das Wort Herr ist bei uns viel zu blass. Wir sagen Herr Neureder, Herr Wetzler, Herr Riemer, Herr Häuser und so weiter, Herr Feirat. Viel zu blass. Das meint der von Gott angekündigte Erlöser und Weltenregent. Das steckt in diesem Wort Herr drin, der Regent der Welt. Also, Petrus hält sich gar nicht beim Heiligen Geist auf, wie viele das heute machen. Sondern er zeigt, wer Jesus ist und was Gott durch ihn getan hat und welche Bedeutung er jetzt hat. Heute wird in manchen Kreisen viel vom Heiligen Geist gesprochen und geschrieben, immer wieder. Das ist ein bedenkliches Zeichen und zeigt, dass da manchmal doch ein anderer Geist wirkt. Aber wovon Jesus gesprochen wird, wo der groß gemacht wird als der alleinige Retter, da sind wir zu Hause, da gehören wir hin, da können wir sicher sein, da ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn irgendwo heute relativiert wird, damit meine ich, wenn gesagt wird, ja, Jesus ist ein Weg zu Gott, aber doch nicht der einzige, oder gesagt wird, wir brauchen doch auch noch unsere Werke dazu, dann können Sie sicher sein, dass da nicht der Heilige Geist wirkt. Wo der Heilige Geist wirkt, da heißt es, Gott hat Jesus zum Retter und Herrn gemacht. Er macht Jesus groß. Das Zweite, und deswegen habe ich auch diesen Text noch weitergelesen. So verlängert klingt so, als hätte ich was dazu geschrieben. Der Heilige Geist bewirkt hier bei den Hörern auch eine Frage. Was frugen sie? Was sollen wir tun? Der Heilige Geist kommt also auch immer mit einem Anspruch. Nicht nur mit dem Zuspruch, du bist ein Kind Gottes, ja, sondern auch mit einem Anspruch. Was sollen wir tun? Die Hörer haben ja hier den Heiligen Geist noch gar nicht. Und doch, durch diese vollmächtige Predigt wirkt er schon an ihnen und bewirkt die Frage, was sollen wir tun? Bis dahin wussten sie selber, was sie tun sollten, ganz genau. Und wir heute manchmal auch, trotz des Heiligen Geistes. Wann haben wir zuletzt gefragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Aber jetzt, wo der Heilige Geist wirkt, da fragen sie, was sollen wir tun? Wir sind ja ohne Jesus verloren. Jetzt erkennen sie auf einmal, wir sind doch an Jesus im Grunde vorbeigegangen. Und sie lehnen sich gar nicht auf, als Petrus sagt, ihr habt seine Wunder gesehen. Das war ein Zeichen Gottes. Ja. Da hätten sie früher gesagt, ja, wer weiß das? Kann auch der Teufel gemacht haben. Hatten sie mir auch vorgeworfen. Aber nichts von diesen Ausreden mehr, sondern sie geben zu, tatsächlich, wir hätten an diesen Zeichen erkennen können, die Propheten haben es ja gesagt, ja, dass er der Messias ist. Jetzt, wo der Geist Gottes wirkt, bewirkt er in ihnen Erkenntnis. Und das ist das Dilemma, das viele auch in unserer Zeit, nicht nur in unserer Zeit, auch schon davor und auch nach unserer Zeit, Aussagen machen über Gott, die den Heiligen Geist gar nicht haben. Und kommen zu falschen Behauptungen über unseren Herrn Jesus. Von Natur aus, weiß nicht, ob ihr weiter seid in der Heiligung, aber ich rechtfertige mich immer von Natur aus. Ja? Ja Gott, wenn du mich nicht so gemacht hättest, ich konnte ja gar nicht anders, als diese oder jene Sünde zu tun. Ja? Ich bin ja nur ein Opfer meiner Umstände. Ja? Sondern hier wirkt der Heilige Geist tatsächlich. Ich bin gemeint. Ich habe ihn ja ans Kreuz geschlagen. Mit meiner Schuld, mit meiner Sünde. Und wo immer wir diese Erkenntnis haben, da ist es bereits Wirkung des Heiligen Geistes. Gehen Sie mal auf die Straße, sagen Sie mal den Leuten draußen, dass sie Sünder sind. Werden die sagen, geh fort. Was bildest du dir ein? Ich bin doch kein Sünder. Erst der Heilige Geist schenkt uns diese Erkenntnis. Aber wenn der Geist Gottes an uns wirkt und weil er an uns wirkt, muss man das auch nach außen hin merken. Da dürfen wir in der Welt nicht leben, als seien wir bessere Menschen, das sind wir nicht. Aber wir haben einen Ort, wo wir mit der Schuld unseres Lebens hinkommen dürfen, eine Person, Jesus Christus. Petrus hatte ihnen sogar direkt gesagt, ihr habt Jesus gekreuzigt. Ohne den Geist Gottes hätten sie gesagt, was denkst du dir? Halt mal deinen großen Mund, das waren wir doch nicht. Das ist aber diskriminierend, was du da sagst. Das war der Pilatus und der Hohe Rat. Aber wir doch nicht. Und jetzt sagen sie tatsächlich, wir. Wir haben ihn ja abgelehnt, wir sind doch an ihm vorbeigegangen. Der natürliche Mensch dachte, ich habe damit nichts zu tun. Und der Geist Gottes zeigt, ich. Wenn wir Abendmahl miteinander feiern, bete ich ganz oft diese Liedstrophe von Paul Gerhardt. Nun, was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. Selbst die Kirche hat ja in den späteren Jahrhunderten dann nach diesem Ereignis den Juden vorgeworfen, ihr seid Gottes Mörder. Müssten wir jetzt mal tiefer in die Kirchengeschichte eintauchen, machen wir jetzt nicht. Eine furchtbare Sache ist das gewesen. Und da merkt man, dass in der Kirche der Heilige Geist sich schon wieder zurückgezogen hat. Dieser Vorwurf war nicht eine Tatsachenerhellung, sondern er war aus Hass gesprochen. Ja. Um die Wut an ihnen auszulassen, sie niederzuknüppeln, hat man ja im Mittelalter getan, sogar von der Kirche. Das war nicht der Geist Gottes. Ja, und so sagen die Juden es bis heute. Jesus war nicht Gottes Sohn. Aber, und das ist mir wichtig zu sagen, das sagen nicht nur die Juden, das sagen alle anderen außer den Christen. Und es sagt übrigens auch der Islam. Jesus ist nicht Gottes Sohn. Bis heute sagen sie es, auch die Juden, weil sie ohne den Heiligen Geist sind. Aber Sacharja zeigt uns, dass es mal anders wird, dass über Israel, wenn es gesammelt wird, und das ist ja im Gange, dass Gott dann auch über Israel den Geist geben wird. Den Geist der Gnade und des Gebets. Ja, was werden sie dann sagen? Zacharia sagt, dann werden sie ihn ansehen, den sie durchbohrt haben, und werden um ihn weinen, wie man weint um ein einziges Kind. Traurige Prophetie. Weinen, wie man weint um ein einziges Kind. Die Stunde wird kommen, aber die macht Gott selber. Da helfen wir ihm nicht auf die Sprünge. Wir beschleunigen das nicht. Wir halten es auch nicht auf. Es gibt ja Christen, die meinen, wenn wir jetzt nur munter Gott auf die Sprünge helfen, dann kommt das schneller. Nein, das kommt zur Stunde, die Gott bereitet hat. Und dann werden die Israelis nicht mehr sagen, da haben wir doch nichts mehr mit zu tun, sondern dann werden sie ihn erkennen, er ist ja der Messias. Und wir hätten ihn erkennen können. Das ist eine Stunde, die Gott machen wird, aber jetzt geht es um uns. Ob auch wir uns vor Gott immer noch rechtfertigen oder ob wir sagen, Herr, was soll ich tun? Ich habe bisher gesagt, ich glaube, ja, aber im Grunde bin ich doch an dir vorbeigegangen. Im Grunde tue ich doch, was ich will. Wusste selber, was ich tun soll, aber jetzt, Herr, sag du mir, was ich tun soll. Und wenn wir jetzt den Text noch weiter lesen, wir sehen, dass Gott als Drittes auch eine Antwort gibt. Wer so erschrocken fragt, wie die Juden hier in Jerusalem, den lässt er auch nicht ohne rettende Antwort. Und das ist immer so. Wenn da ein Mensch kommt und sich an den lebendigen Gott wendet, mit der existenziellen Frage seines Lebens, den lässt Gott nicht ohne Antwort. Das hat er gesagt. Wer da kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott hat noch keinen Menschen abgewiesen, der mit ehrlichen Fragen zu ihm gekommen ist. Und denen zeigt er den Weg zur Vergebung und zur Erneuerung. Und denen sagt er, kehrt um, bis jetzt seid ihr an Jesus vorbeigegangen. Und was hat die Christenheit daraus gemacht, übrigens auch in unseren Kreisen? Komm zu Jesus, wie du bist, du kannst so bleiben, wie du bist. Toll, dass Gott dich hat. Nichts mehr von Umkehr, von Sühne, sondern Gott, hast du Glück, dass du mich hast. Was wärst du und dein Reich nur ohne mich? Nein, die Botschaft muss heißen, kehrt um, er ist der Herr, also ordnet euch ihm unter. Und das bewirkt der Heilige Geist durch die Herzen, in den Herzen der Gläubigen, dass wir das den Nächsten weitersagen. Ich denke, wir sind alle getauft. Mancher von uns schon als Kind, andere als Erwachsene. Aber haben wir uns dann auch der Herrschaft Jesu unterstellt? Dann sind wir wahrhaft getauft. Und das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Das können wir nicht machen. Muss der Geist Gottes uns deutlich machen und dazu willig machen. Und dann geschieht es, und dann geschieht Vergebung der Sünden. In den Gemeinden und Gebetskreisen wird viel gebetet um Vergebung der Sünden. Und das ist auch gut und richtig so. Aber es wird vergessen, sich dann auch der Herrschaft Jesu unterzuordnen mit ganzem Entschluss. Dann wirkt aber die Vergebung nicht. Das geht nicht. Vergebung ist nur da, wo wir auch unter die Führung Jesu kommen. Ich kann nicht sagen, Herr, vergib mir meine eigenen Wege und lauf dann meine eigenen Wege weiter. Das geht nicht. Der Heilige Geist muss es bewirken. Denn wo Vergebung der Sünden ist, da wird Platz in uns gemacht. Raum. Und diesen Raum will dann der Geist Gottes ausfüllen. Ja? Mancher ist noch so zu, weil er es verlernt hat, die Schuld bei Jesus abzugeben und die Sorgen loszulassen. Da läuft das oft so in Gebetskreisen, dass wir Gott all unsere Sorgen sagen. Wir sagen sie ihm und dann packen wir sie anschließend wieder ein und gehen mit den Sorgen wieder nach Hause. Ja? Anstatt sie ihm abzugeben. Herr, ich habe es dir gesagt und jetzt mach du. Und jetzt lasse ich ihn auch machen. Das wäre Glaube, das wäre Vertrauen. Mit der Sünde dasselbe. Da bekenne ich sie ihm, er vergibt sie mir und ich kram sie jedes Mal wieder hoch. Ich habe nicht das Recht, mich an das zu erinnern, wo Gott gesagt hat, deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Da kann ich sie nicht wieder vorkramen. Dann glaube ich nicht, dass er mir vergeben hat. Weil ich immer denke, ja, ich muss das doch irgendwie wieder hinbiegen. Das kannst du nicht. Für die Sünde hat er bezahlt und nicht du. Das zeigt uns der Geist Gottes. Der Heilige Geist muss es wirken. Und das ist es, was der Prophet sagte, ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Da denken wir jetzt, ja, jetzt müssen wir uns die 10 Gebote vornehmen, jetzt müssen wir die alle halten und dann wandle ich in seinen Geboten. Nein, Gott will das machen, durch seinen Geist. Will er uns zu Leuten machen, die er so ansehen kann, als Gerechte und als Heilige und Gehorsame, weil Jesus das für uns getan hat. Ja. Wer zu Christus kommt, und sein Eigentum wird, Vergebung der Sünden empfängt, der hat den Heiligen Geist. Und so gebe Gott, dass er auch an uns sein Werk neu tun kann, zur Ehre Gottes. Und dass wir diese Frage mitnehmen, wo darf er mich denn neu machen? Heute, morgen, nächste Woche? Oder denke ich bin schon längst fertig? Ich kenne die Bibel schon auswendig, mir muss er nichts mehr sagen. Der Heilige Geist will uns jeden Tag, jede Stunde neu machen, erneuern. Und dazu segne uns Gott durch seinen Heiligen Geist. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in deine Wahrheit leitest und dass dein Geist uns aufdeckt, wer wir sind und vor allem wer du bist. Dass wir deine Kinder sind und du alles für uns getan hast. Schenk doch, dass wir deinem Geist in uns Raum geben. Dass wir dir zutrauen, dass du uns Sünde vergibst und sie dann nicht mehr vorkramen. Dass wir dich ernst nehmen, wenn du sagst, wir dürfen alle Sorgen auf dich werfen und du sorgst für uns. Dann schenk doch, dass wir dir die Sorgen auch geben. Und sie bei dir abgeben und nicht wieder mit nach Hause nehmen. Mach uns zu solchen Leuten, die nach deinen Geboten wandeln und dich von ganzem Herzen lieben. Amen.